Okay. So. Man kann jetzt auch meinen, es liegt an meinen Augen, damit ich euch auch sehe, wenn ich predige. Nein, ich mag lieber ein bisschen näher an euch ran, das ist mir zu weit weg. Ja, es geht um beschenkt sein, beschenkt werden. Da kann man ja so viel reinstecken. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit so viel mehr. Kannst du es glauben? Ich glaube, dass Gott uns mit so viel mehr beschenkt hat und mit so viel mehr beschenken möchte, als wir überhaupt greifen können. Mehr als wir uns das oftmals bewusst machen. Und wir laufen manchmal so durch unser Leben. Ich meine, es ist ja so ein Alltagstrott. Ja, jeden Morgen das Gleiche. Man steht auf, putzt sich die Zähne, geht auf Toilette, in welcher Reihenfolge auch immer. Man geht zur Arbeit, kommt nach Hause, verrichtet da seinen Alltag und geht wieder schlafen. Und dann sonntags ist man in der Gemeinde. Unter der Woche hat man vielleicht den einen oder anderen Arbeitskreis oder in den Hauskreis, wo man sich integriert, und das ist alles so ein Alltagstrott, und wir gehen so voran mit Gott und ganz schnell ist es einfach so eine tote Routine. Und ich glaube, manches Mal steht Gott neben uns oder der Heilige Geist klopft an und sagt, hey, bleib doch mal stehen. Es gibt so viel mehr als deine täglichen Routinen, all das, was du tust und was du machst, wo du dich investierst. Es gibt so viel mehr als jeden Morgen nur deinen Bibelleseplan fleißig abzuarbeiten und deine 10 Minuten stille Zeit, bevor du zur Arbeit gehst. Es gibt so viel mehr, als dass du nur jede Woche zum Hauskreis gehst, dich irgendwo in der Gemeinde investierst. Es gibt noch so viel mehr, und ich möchte dir das schenken. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte dich überschütten mit viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sagen das ja auch sehr gerne, ist ganz oft da doch so wenig zu sehen in unserem Leben. Also mir geht's jedenfalls so. Aber ich merke immer wieder, wie Gott mich herausfordert, wo Gott mich immer wieder dran erinnert sagt und wo Gott sagt, hey, glaub mir, es ist wahr, ich habe so viel mehr. Ich habe so viel mehr Möglichkeiten. Ich möchte dich segnen. Ich möchte dich beschenken. Das sind nicht einfach nette Kalendersprüche, die mir ein tolles, wohliges Gefühl geben, mit dem ich denke, oh, das ist aber toll. Und dann gehe ich aus der Gemeindetür raus in den Alltag und dann denke ich so, Mann, wäre ich mal lieber drin geblieben. In Römer 8, Vers 32 schreibt Paulus, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, würde er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Paulus bringt es auf den Punkt und sagt, Leute, hört zu, Gott hat seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, alles was er hatte, was ihm lieb und teuer war, das Wertvollste, was er besessen hat, das hat er gegeben für dich und für mich. Glaubst du, wenn er das getan hat, dass er noch irgendetwas voranhalten wird? So manch einer sagt jetzt diesen Gedanken, ja, ich glaube schon. Und Paulus sagt, hör zu, er wird's nicht tun. Er wird nichts dir vorenthalten. Und der Beweis dafür ist, er hat das Liebste und das Teuerste, das Wertvollste, das Einzige, was er hatte, seinen Sohn, seinen Einzigen, hat er gegeben. Und deshalb, wieso sollte er noch irgendetwas anderes uns vorenthalten? Epheser 1, Vers 3 schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Paulus, immer wieder in den Briefen erinnert er die Gläubigen daran, sagt, vergesst nicht, Gott hat dich gesegnet. Und er muss die Gläubigen immer wieder, egal welche Gemeinde, in Ephesus, Korinth, egal wo, immer wieder kommt Paulus an den Punkt und versucht die Gläubigen daran zu erinnern, vergesst es nicht, hört nicht auf zu glauben, haltet daran fest, gebt nicht auf, gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ihr habt, Gott hat so viel mehr.
Gott hat so viel mehr für dich und für mich. Und Gott möchte, dass wir zugreifen. Gott möchte dich segnen in deinem Leben. Er möchte dich segnen auf deinem Arbeitsplatz. Er möchte dich segnen in deiner Familie. Er möchte dich segnen zu Hause. Er möchte dich segnen in deiner Gesundheit. Er möchte dich segnen. Er möchte euch als Gemeinde segnen. Es ist nicht alles, ruft uns Paulus zu. Es ist nicht alles. Und wenn der Teufel eins will, dann ist es, diese Wahrheit bei dir zum Wanken zu bringen. Zweifel sehen. Unglauben. Dich mit dem zufrieden geben, was in deinem Leben ist. Und diesen Kampf, den habe ich genauso wie du. Diesen Kampf haben wir alle. Und deshalb erinnert Paulus in seinen Briefen immer wieder daran. Leute, es ist nicht alles. Gott hat euch mit allem gesegnet. Und ich möchte uns heute 3 Punkte, 3 Gedanken mitgeben, die dir helfen sollen, daran festzuhalten und den Segen Gottes in deinem Leben, in dem Bereich in deinem Leben, wo du es vielleicht auch gerade brauchst, ja. Ob das in die Gesundheit ist, ob das deine Arbeit ist, ob das deine Familie ist, deine Ehe ist, deine Kinder ist, ob es die Gemeinde ist, deine Arbeit in der Gemeinde, was auch immer, ob es deine Finanzen sind. 3 Dinge, die uns helfen sollen, daran festzuhalten und wirklich den Segen Gottes für unser Leben und für den Bereich in unserem Leben zu nehmen und zu erleben. Amen. Das erste ist dein Gott, dein Vater. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir verstehen müssen, das muss tief gepflanzt sein in unserem Herzen, dass Gott unser Vater ist und dass er es gut meint. Und deswegen schreibt er im 1. Johannesbrief 2, Vers 13, heißt es, ich schreibe euch Kinder, da ihr den Vater erkannt habt. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott ist nicht nur Gott, weit weg, der Allmächtige, der Herrscher, der König, vor dem sich jedes Knie beugen muss. Und das ist die Wahrheit, das ist die absolute Wahrheit. Aber Gott, dein Gott, der diese Welt geschaffen hat, dieser Gott sagt, ich bin dein Vater. Jesus sagte einmal, als er unterwegs war, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben? Glauben wir das? Ist das fest verwurzelt? Ich weiß nicht, was du ein Bild von Gott hast oder was du für ein Bild hast, was ein Vater ist, was du für einen Vater gehabt hast oder ob du keinen hattest. Mein Vater hat uns verlassen, da war ich, glaube 5 Jahre alt. Und ich habe das nie so richtig erlebt, was der leibliche Vater, mein Stiefvater, zu dem habe ich ein eher angespanntes Verhältnis gehabt. Aber immer wieder mir bewusst zu machen und zu lernen und zu verstehen, Gott, du bist nicht wie mein Vater, der mich verlassen hat. Gott, du bist nicht wie mein Stiefvater, du bist nicht wie sonst wer. Du bist der Liebende, der Gute, der für mich ist. Du bist an meiner Seite. Du bist der gute, liebende Vater. Du bist all das, wovon wir träumen, wie ein Vater sein sollte und noch viel, viel mehr. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen müssen, dass Gott unser Vater ist. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und das kann ich nur glauben, wenn ich glaube und wenn in meinem Herzen diese Wahrheit verankert ist, dass Gott ein liebender Vater ist. Wenn ich nicht glaube, dass Gott mich segnet, wenn ich zu ihm komme, dass Gott seine Ohren auftut, wenn ich zu ihm spreche, dass Gott mich empfängt und mich belohnt und mich segnen möchte, wenn ich zu ihm komme, wenn diese Wahrheit nicht in meinem Herzen gepflanzt ist und ich sie nicht glaube, werde ich manche Bitte auch einfach nur für mich behalten, oder? Werde ich sagen, oder Herr Gott, wenn du mal Zeit hast, oder ja, vielleicht ist es ja auch in deinem Interesse, aber wenn nicht, auch okay. Wie redest du mit Gott? Wie begegnest du Gott? Wie bittest du Gott? Kommst du zu Gott in Gottes Gegenwart mit deinen Anliegen, mit deinen Sehnsüchten, deinen Träumen, mit deinem Leben? Mit einer Haltung, die weiß, wenn ich zu Gott komme, Gott wird mir nichts vorenthalten. Ich glaube, Gott meint es gut. Ich glaube, mein Gott hört mir zu. Ich glaube, Gott wird mich trösten. Gott wird mich stärken. Gott wird mir helfen, hier durchzugehen. Und Gott wird, am Ende wird er mich segnen. Glaube ich das? Dann schau darauf, wie du dich verhältst, wenn du in Situationen bist, wo du vielleicht Gottes Eingreifen brauchst. Wie verhältst du dich? Bittest du Gott? Ziehst du Gott in die Gleichung mit ein? Klagst du an? Vertraust du? Dankst du? Wie gehst du? Wie kommst du zu Gott? Und das sagt ganz viel aus über unsere Beziehung zu Gott und wie wir Gott sehen. Als Jesus getauft worden ist, er kam zu Johannes, ließ sich taufen, wurde untergetaucht, tauchte auf, der Himmel riss auf und eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und kurz darauf wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und wurde 40 Tage versucht. 40 Tage fastete er und der Teufel kam, als er hungerte, als er Durst hatte, kam der Teufel und versuchte ihn. Und das Erste, was der Teufel tat, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Gott sagte nicht, du bist mein Sohn, Gott sagte, du bist mein geliebter Sohn. Vielleicht glaubst du, ich bin Gottes Kind, ich bin seine Tochter, ich bin sein Sohn. Weißt du aber auch, dass du sein geliebter Sohn bist? Weißt du, dass du seine geliebte Tochter bist? Das ist die Frage. Der Teufel hat gar nicht erst versucht, in Frage zu stellen, ob er der Sohn Gottes ist. Er ließ einfach mal hinten runterfallen. Du magst der Sohn Gottes sein, aber meinst du auch, dass Gott es gut meint mit dir? Dass Gott dich liebt, dass er für dich ist, dass er dich hier nicht vergessen hat in der Wüste? Meinst du, Gott wird sich kümmern? Aber wenn das in unserem Herzen tief verwurzelt ist, diese Wahrheit, ich weiß, dass Gott, mein Vater, ist, der mich bedingungslos liebt, der Wohlgefallen an mir hat. Es gibt ein Lied von Delirious, da heißt es, God is smiling over me. God is smiling over us. Und das ist, was ich glaube, was Gott ganz oft tut. Er sieht uns und ein breites, großes Grinsen macht sich breit. Ein Lächeln, ein wow, ich bin so begeistert. Ich kann es gar nicht abwarten, wenn wir bis in alle Ewigkeit ganz nah beieinander sind. Meine Tochter, mein Sohn bei mir. Da soll kein Blatt mehr zwischen uns sein. Kannst du glauben, dass Gott sich freut über dich? Ich bete nur 10 Minuten am Tag. Glaubst du, dass Gott guckt, wie viele Minuten du gebetet hast? Ob du deinen Bibelleseplan ordentlich durcharbeitest? Was Gott möchte, ist Beziehung. Die braucht keinen Bibelleseplan. Kann sein, dass es nur ein Gebet ist, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, die 10 Minuten, die du unterwegs bist. Wer das glauben kann, kann glauben, dass Gott es gut meint, oder? Weil wenn wir das nicht glauben, so viele Dinge um uns herum, die sehen einfach nicht gut aus, oder? So viele Dinge, die uns Angst machen, so viele Dinge, die uns Sorgen machen, so viele Dinge, die an uns zehren, so viele Dinge, die uns zweifeln lassen wollen. Und dann stehe ich da und sage, nein, ich weiß, Gott liebt mich und alles wird gut. Und er meint es gut. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Beharrlichkeit wie Jakob. Wir brauchen neben dem Wissen, dass Gott es gut meint, brauchen wir eine Haltung, die Jakob hatte, der gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich segnest. 1. Mose 32, Vers 27. Das ist eine Haltung, die wir oft heutzutage nicht mehr haben. Wir sind ja oft so demütig, wir sind ja oft so bescheiden, wir sind ja oft so geistlich, dass wir sagen, Gott, wenn du mich segnen möchtest, kannst du es gerne tun, aber wenn du keine Zeit hast, kann ich das auch verstehen. Was Gott möchte, ist, dass wir eine heilige Dreistigkeit an Tag legen, die sagt, ich lasse nicht los, es sei denn, du segnest mich, wie die bittende Witwe. Die Menschen, die Gott segnete in der Bibel, waren immer Menschen, die zu Gott gekommen sind, die nach dem Segen Gottes griffen. Wenn du guckst, die Kirchengeschichte, wo Erweckungen ausgebrochen sind, Erweckungen sind ja nicht ausgebrochen, da kamen ein paar nette, fromme Christen zusammen und haben gesagt, Kumbaya, my Lord, haben sie gesungen und haben irgendwie Gottesdienst gefeiert und so. Da waren Gläubige, da waren Menschen, die sich aufgemacht haben, die zu Gott gerufen haben, die vor Gottes Thron sich versammelt haben und gesagt haben, wir gehen nicht, bevor Gott nicht den Himmel aufreißt. Und sein Segen ausgießt über uns. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist eine Wahrheit, die wir heutzutage viel zu wenig uns bewusst machen. Wir haben oft so wenig Segnungen Gottes in unserem Leben und sehen so wenig vom Segen Gottes, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Weil wir Gott einfach nicht einbeziehen, weil wir gar nicht sagen, wie Jakob, ich gehe hier nicht weg, es sei denn, du segnest mich. Wir brauchen wieder diese Beharrlichkeit, diese heilige Dreistigkeit, diese Entschlossenheit, Gott zu suchen. Manches Mal kommt meine Tochter und möchte irgendwas aus der Schublade, wo die ganzen Süßigkeiten drin sind. Die haben wir so zugemacht, damit die nicht immer drankommen. Und dann kommt sie, Papa, ich hätte... Und ich sage, nee, hast heute schon genug. 20 Sekunden später kommt sie wieder, oh Papa, kann ich nicht doch... Nein, Charlotte, nein, jetzt nicht. Und dann kommt sie immer wieder und immer... Und irgendwann denke ich so, ach meine Güte, komm, mach die Schublade auf, such dir was aus. So. Und manches Mal braucht es aber auch dieses Verhalten von uns bei Gott. Dass wenn Gott nicht sofort antwortet, wenn Gott nicht sofort sein Segen gibt, wenn wir denken, ja, irgendwie hat Gott ja anscheinend irgendwie nicht so das Bedürfnis gerade oder sieht nicht so die Dringlichkeit, aber ich sag, nee, dann gehe ich halt nochmal hin. Dann gehe ich Gott so lange auf den Wecker, jetzt mal, ja, bis er reagiert. Aber ich glaube, diese Haltung, die ein Kind hat, das ist ja nicht böswillig, oder? Diese Haltung möchte, glaube ich, Gott auch manches Mal bei uns sehen. Und ich glaube, manches Mal grinst er einfach nur nicht so. Du warst jetzt schon 6-mal da und so, aber hey. Und Gott sagt, komm, aber jetzt. Und dann gießt er seinen ganzen Segen aus über uns. Gott meint es gut. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer bittet, dem wird gegeben. Matthäus 7, Vers 7. Ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. In Wirklichkeit ist es ja die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Der eine, der in die Welt ging, und der andere Sohn, der treu und brav den Routinen im Hof jeden Tag abarbeitete, der immer brav seinen Dienst vollrichtete. Für mich ist das ein Bild für einen Gläubigen, der in der Gemeinde ist, der treu Gott nachfolgt. Recht unspektakulär, aber er ist halt immer da. Und dann kommt der verlorene Sohn nach Hause und der Vater macht eine Riesenfete Und der Vater, der will gar nicht darüber reden, was da alles schiefgelaufen ist und liest noch nicht mal die Leviten, gar nichts von alledem, schließt den Arm, sagt, Leute, das beste Mastkalb, hier wird jetzt eine richtig dicke Fete gefeiert. Und der andere Sohn kommt dahin und dem ist überhaupt nicht danach zu feiern. Dem ist überhaupt nicht danach irgendwie. Und dabei geht's ja gar nicht nur darum, dass er sauer war, dass er, ja, sein Bruder, der hier voll den Mist gebaut hat, der das ganze Erbe verbrasst hat, dass dem hier jetzt auf einmal auch noch, ne, der Hof gemacht wird und für den wird jetzt auch noch eine Feier gemacht. Da steckt ja noch eine ganz andere Wahrheit hinter. Der zweite Bruder, der zweite Sohn, was machte er? Der war doch enttäuscht und sagte, hey, ich bin die ganze Zeit hier. Ich bin die ganze Zeit treu. Ich mache immer Tag ein, Tag aus das, was du von mir verlangst, was du möchtest. Ich lese brav meine Bibel. Ich gebe meinen Zehnten. Ich investiere mich in der Gemeinde. Ich tue Gutes. Ich lüge nicht. Ich begehe keinen Ehebruch, obwohl ich schon dreimal hätte machen können. Aber ich habe Nein gesagt. Ich gucke der Frau nicht hinterher. Auf den Flirt mit meinem Chef gehe ich gar nicht erst ein. Ich bin total gerade. Ich gehe mit Gott. Aber Gott, wo? Wo ist dein Segen in meinem Leben? Und genau das hat der zweite Bruder gemacht. Er hat gesagt, der zweite Sohn hat gesagt, ich war doch treu. Wo ist denn meine Fete? Wo ist denn mein Segen? Wo ist denn mein Erbe? Wo ist denn das, was du mir versprochen hast?
Und der Vater, so cool wie er ist, was meines ist doch dein. Wieso greifst du da nicht zu? Jakobus 7, Vers 7. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet.
Der Bruder war treu, ja. Er war immer da, auf ihn war Verlass. Und er hat erwartet, dass sein Vater das sieht, das belohnt und ihn segnet. Ja, Gott sieht doch schon, wie ich mich investiere, was ich tue, wie treu ich bin, wie ich durchhalte, wie beharrlich ich bin, was ich alles gebe. Er könnte jetzt auch mal hier ein bisschen was locker machen, oder?
Aber vielleicht hat der Vater auch einfach nur gesagt, es ist alles da. Aber wieso bittest du da nicht? Wieso greifst du denn nicht zu? Vielleicht hat Gott auf den Moment gewartet, vielleicht hat der Vater auf den Moment gewartet, dass auf einmal Jakob vor ihm steht. Gesagt hat, ich gehe nicht, bevor du mich nicht segnest.
Und ich glaube, das ist, was Gott manches Mal von uns möchte. Gott möchte nicht, dass wir da sitzen und denken, ja, Gott sieht das schon und Gott wird schon, wenn er will. Gott will. Aber wie sehr möchtest du es? Und Gott möchte, dass wir mit dieser heiligen Dreistigkeit und Beharrlichkeit kommen und zugreifen. Und das ist, was wir brauchen. Mütter, die auf ihre Knie gehen, während der Sohn draußen auf der Piste ist, sagen, ich stehe nicht auf, Gott, bevor du nicht mein Kind gerettet hast.
Mein Stiefvater hatte, ich war weit weg von Gott, ich wollte mit Gott nichts zu tun haben. Ich weiß nicht wie, Gott hat mich damals mit Blindheit geschlagen wahrscheinlich. Er kam nach Hause und hatte einen Bandscheibenvorfall. Er hat geschrien vor Schmerzen. Also es war nicht so ein kleiner Bandscheibenvorfall, der war richtig heftig. Und mein Stiefvater war halt echt ein Baum von einem Mann. Er war Landschaftsgärtner, der war kräftig, aber er war unfassbar, wie der es echt zusammenklappt, es ging gar nichts mehr. Und ich weiß bis heute nicht, wie es geschehen ist, aber Gott kann ja auch durch Esel reden, ging ich zu meiner Mutter, ruf doch mal die Ältesten, dass sie für ihn beten. Ich war nicht gläubig zu dem Zeitpunkt, ich wollte von Gott auch gar nichts wissen. Naja, aber Wahrscheinlich war ich der Esel in der Geschichte. Und ich so, ja, ruf doch mal die Ältesten. Und damals hatten meine Eltern gerade die Gemeinde gewechselt. Und ja, meine Mutter dann, ja gut, und hat dann irgendwie meinen Rat befolgt und hat dann die Ältesten gerufen. Und dann kam der Pastor beim Ältesten, kam vorbei, haben meinen Stiefvater mit Salböl gesalbt und haben gesegnet. Und auf einmal, ich war oben in meinem Zimmer, auf einmal höre ich meinen Stiefvater schreiend durch die Wohnung hüpfen. Halleluja, ich bin geheilt! Ich mache die Tür auf, stell mich so an den Treppenflur und sehe, wie der da rumhüpfen ist. Ne? Renne in mein Zimmer, knall die Tür zu, schmeiß mich ins Bett und schrei in mein Kopfkissen rein. Das kann nicht wahr sein! Ich muss dann ja zugeben, Gott ist da. Ich muss ja zugeben, Gott gehört gewählt. Ich hatte ja keine Ausrede mehr vor Gott. Ne? Aber wo ist das, wo wir Gott suchen, wo wir die Ältesten suchen, wenn auf einmal bei uns jemand krank ist? Ist es nicht ganz oft so, wenn Krankheit, wenn Not am Mann ist, wenn finanzielle Nöte sind, egal was es auch immer ist, dass wir ganz oft denken, ja, da muss man halt durch. Und wir müssen selber machen. Man muss es einfach nur durchstehen. Ich laufe zum Hausarzt. Und Gott denkt so, ich könnte auch helfen. Ich bin auch Arzt. Ich bin Spezialist. Ich kenne mich mit Finanzen aus. Ich kenne die Lösung des Problems. Ich meine, du kannst zu deinem Therapeuten laufen, du kannst zu deinem Arzt laufen, das ist alles schön und gut. Das ist auch völlig legitim. Aber dann beschwer dich doch nicht, wieso so wenig von mir in deinem Leben zu sehen ist. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und ermutigen, ganz neu Gott mit in unser Leben hineinzubeziehen und Gott mit in die Gleichung zu nehmen. Egal wo in unserem Leben. Wieder neu damit zu rechnen, wir beten für Kranke und sie werden gesund. Ganz neu damit zu rechnen, wir beten, wir haben finanzielle Nöte oder andere Herausforderungen, aber wir rechnen damit, dass Gott eingreift und Türen öffnet. Ganz neu wie Jakob zu sagen, ich gehe hier nicht weg, bevor du mich nicht segnest. Eine heilige Beharrlichkeit und Dreistigkeit, die Gott beim Wort nimmt. Den letzten Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, glaube wie Abraham. Wir kennen alle die Geschichte von Abraham, ja? Aber es ist wirklich, Abraham, der Vater des Glaubens. Der Hebräerbriefschreiber erwähnt Abraham extra und sagt, hier, Abraham, das beste, das größte Beispiel, um zu sehen, wie Glauben funktioniert, ist Abraham, es ist unser Vorbild. Glauben bedeutet vor allem, Gott bei seinem Wort zu nehmen und voll auf Risiko zu setzen. Glauben ist nicht einfach nur, dass ich irgendwie kopfnickend zustimme und mich dann meinen Sessel zurücklehne und sage, Gott, mach mal. Glauben bedeutet, dass ich Gott beim Wort nehme und ich gehe volles Risiko. Ich sage zu meinem Arbeitskollegen, darf ich für dich beten? Ich denke, oh, Gott möchte, dass ich meinen Arbeitsplatz hier wechsle. Aber ey, guck dir mal die Wirtschaftslage an. Ich nehme Gott beim Wort, gehe volles Risiko und kündige. Und das tat Abraham. Gott kam zu Abraham und sagte, ich will dich segnen und ich will dich zu einem großen Volk machen, durch das alle anderen Nationen gesegnet werden. Da war Abraham schon ein bisschen älter und er hatte aber keine Kinder, er und seine Frau. Und dann sagte er, ich werde aus dir eine Riesennation machen. Und Abraham sagte, ja toll, super. Und? Dann sagte Gott, das Erste, was du machst, ist jetzt, du brichst dir alle Zelte ab. Du kündigst deinen Job,
Du sagst deiner Familie, leb wohl. Du lässt das ganze Gewohnte hinter dir. Dein schönes Haus, was du dir gebaut hast. Das Leben, was du dir so schön eingerichtet hast. Deine Sicherheiten, alles, was du hast, ist alles schön und gut. Habe ich dir alles geschenkt. Aber jetzt kommt ein neues Kapitel. Das lässt du jetzt alles hinter dir. Und dann gehst du in das Land, was ich dir zeigen werde. Und glaub mir, es war nicht so, dass Gott vorbeigekommen ist mit einem Beamer. Hat gesagt, ey du, ich habe hier einen tollen Werbeclip. Und hat ihn dann erstmal so, ihr kennt ja diese Videos von irgendwelchen Hotelanlagen. Von irgendwann, wenn du so auf so Urlaubsseiten gehst, ja, keine Ahnung, da siehst du dann irgendwelche Clips, wo dir das Paradies gezeigt wird, Palmen, Sonnenaufgänge, Strand oder Berge, Hotelanlagen mit einem riesen Buffet und dir läuft das Wasser im Mund zusammen, du kriegst richtig Fernweh und sagst, Schatz, wir müssen unbedingt in den Urlaub, was kostet das? Keine Ahnung, ist egal, das ist so schön, da müssen wir hin. Kennt ihr das? Kennt ihr alle nicht? Okay. Ach, doch, okay. Aber Gott kam nicht so zu Abraham. Er hatte keinen Beamer dabei oder einen Laptop, hat gesagt, hier, ich habe einen tollen Werbeclip, guck dir das mal an. Ey, das Land, guck dir das an. Ey, guck dir Olivenbäume an, guck dir das. Ey, das Wetter, der Wasserfall, der runterfegt, die Schmetterlinge, die fliegen, die Gazellen, die durch die Wiesen hüpfen. Und guck dir mal die Ernte da an, die Früchte, die da sind. Guck dir mal das Barbecue, was die da bereitgestellt haben. Ist das nicht genial, Abraham? Komm, da müssen wir hin. Gib gerade ein Last-Minute-Angebot. Hey, Gott ging zu Abraham und sagte, mein Freund, ich habe was für dich. Lass alles hinter dir und folge mir in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, und wo? Ja, das zeige ich dir dann. Ja, wo denn jetzt? Ja, wirst du sehen. Und wie ist es da? Welche Sprache spricht man da? Ist da mein Leben abgesichert? Wie sieht es denn aus mit meinem Beruf? Und von wegen, wo soll ich denn da? Zeig ich dir. Kein Plan! Keine Frage, die Gott weiter beantwortet hatte. Alles, was Abraham hatte, komm, folge mir nach. Und Abraham, deswegen ist er der Vater des Glaubens, weil er setzte alles auf Risiko. Und alleine nur dieser Satz, komm, folge mir in das Land, das ich dir zeigen werde. Keine Zusatzinfos, keine Fußnote, wo er irgendwas nachschlagen konnte, weitere Infos folgen. Nichts. Und Abraham ließ alle Sicherheit, alle Bequemlichkeit, alles, was ihm lieb und teuer war, seine Familie, seine Verwandtschaft, seine Arbeit, alles ließ er los und folgte Gott in das Land, was er ihm zeigte. Also ich weiß ja nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn Gott bei mir anklopft, sagt so von wegen, Sascha, ist ja schön und gut, du hast eine tolle Arbeit, Familie und so und du hast es dir so schön gemütlich gemacht in Mühlheim Kärlich, ne, wir haben jetzt so eine tolle Wohnung, sind da total happy, also es ist jeden Tag wie Urlaub und so und dann kommt Gott und sagt, so, kündige deine Wohnung, kündige deinen Job und so und dann geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, wohin denn? Hier, nächster Straßenzug, zwei Ecken weiter oder... Hawaii würde ich ja, da können wir drüber reden. Australien auch, an der Küste. Gott, wo geht's hin? Thailand? Nö, zeige ich dir dann. Und das ist, was Gott mit uns macht. Er möchte, dass wir ihm einfach vertrauen. Und dann ging Abraham los mit seiner Frau, ließ alles hinter sich und dann hatten sie ja noch die Verheißung. Gott will ein großes Volk aus ihnen machen, durch das alle anderen Völker gesegnet werden. Das heißt, Abraham war klar, okay, dann kriegen wir anscheinend noch Kinder. Und dann heißt es, wenn du Hebräer 11 liest, heißt es, er und Sarah, sie vertrauten Gott und zweifelten nicht an seinem Wort, an seiner Verheißung zu ihnen. Abraham war über 100 Jahre mittlerweile. Sarah war schon jenseits der 90. Jahre, Jahrzehnte, nachdem Gott zu ihnen gesprochen hat, glaubten sie immer noch. Was glaubst du, was das für Narben hinterlassen hat? Was glaubst du, wie herausfordernd das war, über das Wochenende hinaus zu glauben, dass Gott zu seinem Wort steht. Über den Monat hinaus zu glauben, dass Gott treu ist. Gott, jetzt sind wir doch in das Land gezogen, was du uns zeigen wolltest. Wir haben doch alle Zelte abgebrochen. Wir haben doch alles gemacht, was du gesagt hast. Kommt dir das bekannt vor? Gott, ich habe doch getan, was du gesagt hast. Ich bin dir doch nachgefolgt. Ich war doch treu. Ich habe doch gar nicht mal gemeckert. Ich habe doch alles getan. Aber Gott, du hast doch gesagt. Abraham und Sarah glaubten dennoch immer noch. Sie gaben ihren Glauben und ihr Vertrauen nicht auf. Und als die Zeit eigentlich um war, die biologische Uhr, die war schon weit überschritten, da aus heiterem Himmel plötzlich erfüllte Gott sein Wort an Abraham und Sarah. Und das möchte ich dir heute Morgen ins Herz schreiben. Egal, was Gott zu dir gesagt hat, egal, was Gott dir verheißen hat, dir als Person, dir als, euch als Familie, euch als Gemeinde, Gott steht zu seinem Wort. Und es ist egal, wie alt du bist. Es ist egal, wie die Umstände aussehen. Und nein, es ist nicht egal, dass du treu warst und dass du verlässlich warst und dass du immer da warst. Gott hat das gesehen. Gott hat deine Treue gesehen. Gott hat gesehen, wie beharrlich du warst. Gott hat das alles gesehen und er hat es nicht vergessen. Aber ich sag dir noch etwas. Gott hat genauso wenig vergessen, was er dir zugesagt hat. Gott steht zu seinem Wort. Und ich möchte euch heute diese drei Wahrheiten mitgeben. Gott ist dein liebender Vater und er meint es gut. Und du darfst glauben und du darfst in diesem Glauben, in diesem Vertrauen zu Gott kommen, dass er es gut meint, dass er ein Belohner ist, dass er dich segnen wird und dass er nichts zurückhält. Denn er hat es bewiesen, als er seinen Sohn, das Liebste und Teuerste, was er hatte, dahin gab für dich. Und deshalb darfst du wie ein Jakob kommen zu Gott und sagen, Gott, du hast gesagt und ich gehe hier nicht weg, bevor du mich nicht gesegnet hast. Ich lasse nicht los, bevor du nicht die Schleusen des Himmels öffnest und dein Segen ausgießt. Es gibt so viel mehr und Gott, das will ich erleben. Ich will sehen, wie du meine Familie rettest. Ich will sehen, wie du, Gott, zu deinem Wort stehst, wie wir für Kranke beten, sie wieder gesund werden. Ich will sehen, wie wir Zeugnis geben und Menschen zum Glauben kommen. Ich will sehen, Gott, dass du in meine finanzielle Situation kommst. Ich will, Gott, sehen, dass ich am Arbeitsplatz nicht in der Sackgasse einfach nur gelandet bin, sondern ich weiß, du bist da bei mir und du wirst mich da rausführen, egal wo in deinem Leben. Gott hat so viel mehr. Und dann sei wie ein Abraham, der sagt, ich glaube, ich spreche die Zelte ab, ich lasse die Sicherheiten hinter mir, alles, was mir lieb und teuer geworden ist, auf dein Wort hin. Und es wird der Tag kommen, dass Gott sein Wort an dir und deinem Haus erfüllen wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott wird es tun. Und wenn eins der Teufel will, er möchte Zweifel sehen daran, dass Gott dich liebt. Er möchte dich davon abbringen, dreist und beharrlich wie ein Jakob zu bitten. Und er möchte Zweifel sehen, damit du bloß nicht glaubst wie Abraham und Sarah. Aber ich möchte dir eins sagen, und das sage ich mir genauso. Es lohnt sich, daran festzuhalten. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Menschen enttäuschen. Die Politik enttäuscht. Diese Welt. Aber Gott ist anders. Es gibt so viel mehr. Und ich möchte dich heute einladen, ich möchte uns dazu heute einladen, aufzustehen und im Glauben sagen, ich stehe hier. Und Gott, ich entschließe mich ganz neu, dir zu vertrauen. Ich entschließe mich ganz neu, wieder zu bitten und in Gebet darum zu ringen. Ich, dort, wo die Gebete versiegt sind, dort, wo das Rufen nach Gott aufgehört hat und mal gedacht hat, muss ich irgendwie selber durch. Nein, ich mache mich wieder neu auf. Dort, wo dein Glaube ins Wanken und ins Zweifeln kommt, ist, möchte ich dich heute ermutigen, aufzustehen und sagen, nein, Gott, ich entschließe mich, dir wieder zu glauben. Und dann möchte ich dich herausfordern, dass du wieder Risiko, volles Risiko gehst. Ob das bedeutet, dass du deinem Arbeitskollegen von Gott erzählst, dass du Kranken um dich herum anbietest, für sie zu beten, ob es ist, dass du deine Sicherheiten aufgibst, weil du, da du weißt, Gott möchte, dass du einen Glaubensschritt gehst, ob das die Arbeit ist, was auch immer, ob es ist, dass du dich neu investierst in die Gemeinde, ob es ist, deinen Zehnten zu geben, was auch immer. Dass wir wieder sehen, wie Gott sich zu uns stellt und seinen Segen ausgibt. Denn Gott hat uns beschenkt, er will uns beschenken und er wird uns beschenken. Wollen wir noch zusammen aufstehen? Vielleicht will das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen.